sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext, den wir heute hören werden, hat zu tun mit der Hausaufgabe, die ich Ihnen vor 14 Tagen gegeben habe. Habe ich Ihnen ja gesagt, es wäre sehr gut, wenn Sie alle nochmal das Markus-Evangelium lesen würden. Und das habe ich natürlich auch getan. Und als ich das gelesen habe und mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe, wo es um meine Taufe geht, ist mir noch einmal im 10. Kapitel dieses Evangelium von den Kindern ganz wichtig geworden. Und das wollen wir als Predigtext nun hören. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses wunderbare Wort von der Kindersegnung für diesen Sonntag, für unser Leben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst durch dieses Wort, dass du uns sagst, was dran ist für unser Leben, dass du uns begegnest durch dieses heilige und lebendige Wort. Das wird und kann nur dadurch geschehen, dass du diese Predigt segnest durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Heute Morgen noch einmal eine ganz klassische, dreigeteilte Predigt, drei Punkte für dein Leben. Erstens, du sollst Kinder zu Jesus bringen. Zweitens, du sollst Kinder nicht behindern. Und drittens, du sollst an Gott glauben, wie es ein kleines Kind tut. Das erste, du sollst Kinder zu Jesus bringen. Das lesen wir hier im Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührt. Wir wissen nicht genau, wer diese Menschen gewesen sind, vermutlich die Eltern, aber es sind Menschen, die ihre Kinder in die Nähe und Gegenwart von Jesus Christus bringen. Das ist denn wichtig? Sie bringen Kinder zu Jesus. Und wenn man das Markus-Evangelium gelesen hat, wenn man es ein bisschen kennt, dann weiß man, dass das nicht die einzigste Stelle ist, wo Kinder zu Jesus gebracht werden. Immer wieder berichtet das Markus-Evangelium von Eltern, von Menschen, die ihre Kinder zu Jesus bringen. Markus 5, der Vorsteher der Synagoge, der Jairus, kommt zu Jesus wegen seines Kindes. Markus 7, die Frau aus Syrophönizien mit ihrer kranken Tochter. Markus 9, der Mann mit dem besessenen Knaben. Immer wieder bringen Menschen Kinder zu Jesus. Und Jesus rührt sie in besonderer Weise an. Das ist was Wichtiges. Kinder zu Jesus bringen. Und wir kommen gleich noch zu, wenn Menschen das hindern wollen, da wird der Herr unwillig, der will das, das sagt diese Geschichte ganz deutlich. Lasset bloß die Kinder zu mir kommen. Lasset die Kinder zu mir kommen. Das heißt, auf, lasst uns Kinder zu Jesus bringen. Wer ein Kind hat, wer Kinder hat, eine liebe Mutter, ein lieber Vater, ein lieber Onkel, eine liebe Großmutter, ein lieber Großvater, der will für die Kinder natürlich das Beste. Gute medizinische Grundversorgung. Da macht man all die Untersuchungen, wo 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, wie die alle heißen. Dann gibt man das beste Essen, da guckt man drauf, alle Vitamine müssen stimmen. Da guckt man, dass die Zähnchen geputzt sind. Da guckt man, wenn die größer werden danach, dass die Schule stimmt, auf die man sie schickt. Und dass sie ein schönes Zuhause, ein schönes Zimmer haben. Man kümmert sich um alles und das ist gut so, wenn man so an seinen Kindern handelt, dass man ihnen alles gibt, was hier die Welt so zu bieten hat, dass sie wirklich mit allem versorgt sind, dass sie es gut haben. Aber das Wichtigste, was wir für Kinder tun können, ist, dass wir sie zu Jesus bringen. Und auch wenn die hier 80 oder 90 Jahre leben dürfen, irgendwann werden die, wie wir alle sterben, wie unsere Großeltern, wie unsere Eltern, wie wir, wie unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Und dann ist es doch wichtig, dass sie leben in Ewigkeit. Dass sie nicht nur so ein paar Jährchen und Jahrzehnte hier hatten, sondern dass sie weiterleben, dass sie ewiges Leben haben. Nichts Wichtigeres für unsere Kinder und Enkelkinder, dass sie ewiges Leben bekommen. Und das kriegen Menschen eben nur, wenn sie bei Jesus sind. Deshalb sollen, deshalb müssen wir immer wieder Kinder zu Jesus bringen. Und zwar so früh wie möglich. Also so dieses Motto, ja, wir warten mal, kenne ich immer wieder so von einem Bekanntenkreis, so von ehemaligen Schulkameraden. Also wir haben unsere Kinder nicht taufen lassen. Wenn die 20 sind, sollen die mal selber entscheiden, ob die denn Buddhist werden wollen, Muslim oder Christ und so, oder gar nichts. Also wir lassen ihnen die freie Entscheidung. Da weiß ich genau, was dabei rauskommt, denn in den meisten Fällen nämlich gar nichts. Wir wissen nämlich nicht, wofür oder wogegen sie sich entscheiden sollen. Das sind haltlose Menschen. Kinder müssen zu Jesus gebracht werden. Und du sollst Kinder zu Jesus bringen. Und das zeigen die Berichte, die Zahlen von seriösen Missionsgesellschaften, von Instituten, die sich an Universitäten damit beschäftigen. Je früher ein Mensch mit Jesus in Kontakt kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der geistlichen Wiedergeburt. Und andersrum, je älter ein Mensch wird, desto schwieriger ist es, nicht unmöglich, aber desto schwieriger wird es, einfach, dass er vom Heiligen Geist erreicht. Einfach, weil diese Welt mit ganz vielen Dingen diesen Menschen zusetzt. Mit den Sorgen, Freuden, mit den Reichtümern, dann ist es ganz schwierig. Nicht unmöglich, sondern wunderbar ist, wenn ein 80-Jähriger zum lebendigen Glauben kommt. Aber es ist einfacher, dass ein 14-Jähriger zum lebendigen Glauben kommt. Und da ist es wichtig, dass wir die Eltern, die Paten, die Großeltern, die Kinder zu Jesus bringen. Übrigens gibt es ja ein eigenes Amt in der Kirche, das Patenamt, dass das Kinder zu Jesus bringen Amt. Das Kinder zu Jesus bringen Amt. Das ist nicht das Geschenkamt, das dann sagt, naja, 50 Euro zum Geburtstag, 100 Euro zu Weihnachten und Gold nur zur Konfirmation. Sei dem Kind auch gewählt. Patenamt heißt Kinder zu Jesus bringen Amt. Haben wir zwei Menschen versprochen. Ich will dafür sorgen, dass Carolyn zu Jesus kommt. Nicht von uns hier, das auch. Vom Allmächtigen. Da werden sie der eins gefragt werden. Vom Allmächtigen, vom Gott, von seinem Herrn. Hast du es getan? Und nicht nur die, wir alle, die wir hier sind, die wir Kinder und Enkel Paten haben, werden gefragt, was hast du denn für deine Kinder getan? Hast doch damals versprochen, in dem Gottesdienst, du willst für sie da sein und von Jesus erzählen. Uns, das Patenamt, das Elternamt hört nicht auf, wenn die Kinder konfirmiert sind, sondern nach dem Motto 14 Jahre und dann bin ich durch, sondern wenn ich Pate bin von einem Kind, habe ich für den Gebetsauftrag zeitlebens, bis ich die Augen zumache. Da muss ich dafür beten, dass dieses Kind, vielleicht dieser junge Mann, diese junge Frau zum lebendigen Glauben kommt. Du sollst Kinder zu Jesus bringen. Jetzt kannst du dir mal nach überlegen und schauen, wo sind denn die Kinder in deinem Leben, die du zu bringen hast? Dein Kind, deine Tochter, dein Sohn, dein Enkelkind, dein Patenkind. Vielleicht ist es ja dein Nachbarkind. Vielleicht hast du ja keine eigenen Kinder kriegen können. Aber vielleicht hat Gott dich ja zum Zeichen in deiner Nachbarschaft gesetzt, gesagt, weil da ungläubige Eltern sind, hast du dann Auftrag an dem Nachbarskind. Weil sonst niemand da ist, eine ganze Familie, der diesem Kind von Jesus erzählen könnte, du hast viel Zeit, du kannst dich kümmern, das ist der Auftrag, wo ich dich hinsetzen. Wir sollen Kinder zu Jesus bringen. Vielleicht sind deine Kinder, dein Patenkinder ja schon groß, 40 Jahre alt, 30 Jahre alt, du wünschst dich so sehr, dass sie zu Jesus kommt, betest vielleicht auch schon. Nächstes Jahr machen wir eine große Evangelisation, nächstes Jahr im November. Lange hin. Da kannst du deine Kinder heute schon einladen, deine Enkelkinder. Du sagst, brauchst mir nichts zum 70. Geburtstag schenken. Eins wünsche ich von dir. Du kommst mit zur Evangelisation. Wenn er dich fragt, hier, ich will einen Kredit für mein Haus aufnehmen, kannst du wissen, was? Nein, lieber Papa. Sagst du, nein, ich dir, aber es gibt mir nicht eine Rückzahlung und du kommst damit zur Evangelisation. Da müssen wir intelligent sein, zu sehen, Menschen zu Jesus zu bringen. Es geht, liebe Brüder und Schwestern, um Leben und Tod. Und du sollst schauen, dass du Kinder zu Jesus bringst. Das ist das Erste. Das Zweite, du sollst Kinder nicht behindern. Da heißt es hier in dem Evangelium, die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Du sollst Kinder nicht behindern. Hier sind die Jünger, der engste Mitarbeiterkreis, und die behindern Kinder. Das sind Menschen, die bringen ihre Kinder zu Jesus. Aber die Jünger wehren erstmal ab. Und da kriegen wir ein Gedeckel von unserem Herrn. Da heißt es, er wurde unwillig. Das will er auf gar keinen Fall, dass Kinder behindert werden. Wehret ihnen nicht. Und das sollst du auch nicht machen. du sollst Kinder nicht behindern, du sollst ihnen nicht wehren. Oder wirst du jetzt sagen, den zweiten Punkt kann ich gut erfüllen, als vor 3 Wochen das Nachbarkind da im Garten gespielt hat und der andere Nachbar beschimpft hat, aber da habe ich den Nachbarn zur Rede gestellt, ich habe nichts gegen Kinder, ich wehre Kinder nicht, ich habe Kinder lieb, hier kann ich mal durchatmen bei diesem Punkt. Bei dem Punkt kann keiner von uns durchatmen. Mag sein, dass wir gut zu unseren eigenen Kindern und zu den Nachbarskindern und zu den Enkeln sind, aber in unserer Gesellschaft gibt es ein riesengroßes Problem. In unserer Gesellschaft werden Jahr für Jahr rund 120.000 Kinder abgetrieben. Und das ist etwas, was unser Herr und Gott nicht will. Ganz im Gegenteil, nicht nur, was er nicht will, da wird er mehr als unwillig drüber, da wird er zornig drüber. Wir lesen das immer wieder in der Bibel. Kindermord des Herodes, wie der Herodes endet. Kindermord des Pharao, wir wissen, wie der Pharao endet. Es gibt dieses Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht? Das kennen wir ja alle oder alle meinen das zu kennen. Das müssen wir mal durchlesen, 2. Mose 21, was da steht. Denn da steht im Gesamtzusammenhang, wenn an einer Schwangeren durch einen anderen Mann ein Schaden entsteht, also wenn die von einem anderen Mann geschlagen worden ist oder getreten worden ist, und wenn ein Schaden entsteht, so sei der Schaden an dem Kind vergolten. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Beule um Beule. Dieses Wort ist ein frühhistorischer Schwangerschaftsschutz. Da wird gesagt, wer ein Kind im Mutterleib anrührt und dem Kind Schaden entsteht, der wird an dem, der den Schaden verursacht, gehandelt, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Bibel ist da eindeutig. Und die größten evangelischen Theologen des letzten Jahrhunderts haben sich in ihren Ethiken klar zur Abtreibung geäußert. Karl Barth sagt, Abtreibung ist feiger Massenmord. Dietrich Bonhoeffer sagt genau dasselbe, Abtreibung ist Mord. Ich will und darf von hier oben keine Frau und niemanden verurteilen, der abgetrieben hat. Aber ich kann mich auch nicht hinstellen und kann sagen, Abtreibung ist in Ordnung. Wir versuchen als Gemeinde über das Mutter-Kind-Haus Frauen in Notsituationen zu helfen. Wir wollen Frauen, die mit der materiellen Möglichkeit nicht haben, helfen, dass sie Kinder auf die Welt kriegen. Aber wir müssen das als bekennende Gemeinde vor dem Evangelium auch immer wieder sagen. Es ist nicht richtig, dass in unserer reichen Gesellschaft Kinder getötet werden im Mutterleib. Und es ist kein Unterschied zwischen einem 3 Monate alten Fötus oder einem 3 Monate alten Säugling. Das sage nicht ich, das sage ich auch. Das sagen die intelligentesten Menschen unserer Welt, die nicht Christen sind. Lesen Sie mal von Peter Singer, Praktische Ethik. Das ist ein kleines Reklamheftchen. Peter Singer, Praktische Ethik. Ein Atheist aus Australien, der führende Philosoph der Gegenwart. Er hat viel geschrieben über Euthanasie, über Abtreibung. Er sagt, wenn Kinder geboren werden und die sind Bluter oder haben ein Down-Syndrom, dann müssen die mit 3 Monaten genauso getötet werden wie mit 3 Wochen im Wunder. Das ist kein Unterschied, beide nicht lebensfähig. Knallharte, brutale Sache. Und wenn wir uns bei dem 3 Monate alten Säugling zu Recht aufreden und sagen, wir, wenn einer einem Säugling was tut, bei den 3 Monate alten Föten, da haben wir gesamtgesellschaftlich die Augen zugemacht. Auch als Kirche. Kirchenkreis, aus dem ich herkomme, Kirchenkreis 7, sind jedes Jahr von dem Kirchenkreis 7 etwa 400 Abtreibungen mitgetragen worden. Da macht sich Kirche schuldig. Wenn wir uns zu Recht heute darüber aufregen, dass die Reichsbahn damals die Juden in die KZs transportiert hat, hat gesagt, wir transportieren, die haben Geld damit verdient und sind da schuldig geworden. Da werden wir alle mit schuldig an diesem Mord im Mutterleib. Und ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Aber wir müssen dort immer wieder neue Positionen beziehen, weil Kinder eine Gabe Gottes sind. Wir haben nicht das Recht über Leben und Tod. Gott schenkt Leben. Und wer das von Gott geschenkte Leben behindert, dem kann Gott keinen Segen geben. Und das ist eine Frage auch für die evangelische Kirche in Deutschland, dass die Abwärtsbewegung so steil ist. Da liegt kein Segen drauf, wenn wir so etwas tun. Die katholische Kirche sieht das anders. Die katholische Kirche ist aus der ganzen Schwangerschaftskonfliktberatung rausgekommen, weil sie genau gesagt haben, in ihrer Ethik, das geht so nicht. Da sind die klarer bei den vielen, was sie auch sonst falsch machen, in ihrer Dogmatik. Aber in der Ethik sind die Katholiken in vielen Bereichen klarer als wir. Jetzt heißt es hier, du sollst Kinder nicht behindern. Das ist eine schwere Aufgabe. Was kann man denn da tun? Wie kann man denn da agieren? Das denke ich, ist ganz unterschiedlich, was wir im Einzelnen machen können. Hier sind. Wir können natürlich alle wählen. Wir können die Kreuzen da machen, wo Parteien sind, die sich für das ungeborene Leben einsetzen. Wir können in unserem Umfeld schauen, wo sind denn Frauen, die vielleicht schwanger sind, die Probleme haben, wo können wir helfen? Wo können wir auch für die Frauen und Familien, für die Ehen gucken, die Kinder haben, wo wir helfen können? Das ist eine Aufgabe, die wir alle miteinander haben. Und wir müssen immer wieder vom Evangelium her die Stimme erheben und sagen, es ist nicht richtig, dass unschuldiges Leben getötet wird. Ein drittes. Du sollst an Gott glauben, wie es ein kleines Kind tut. Vers 15 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus stellt uns die Kinder als Beispiel für den Glauben vor Augen und sagt, so wie die kleinen Kinder, so müsst ihr glauben, so müsst ihr drauf sein. Wenn ihr so glaubt, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann habt ihr ein Problem. Wenn man überlegt, wie glauben denn die kleinen Kinder? Wer hat das denn sonst getan, dass er das uns vor Augen führt? Und da habe ich an meine Tochter gedacht. Und da können Sie jetzt an Ihre Kinder, an Ihre Töchter, Söhne, Enkelkinder denken. Und da werden Sie das bestätigt finden. Also das Erste, was Kinder tun, wenn sie so klein sind, die haben blindes, unbedingtes Vertrauen. Also ich kann meiner Tochter wirklich alles erzählen, warum die glaubt mir einfach. Auf einem gewissen Punkt hat die Vertrauen zu mir. Und die glaubt einfach, ihr Papa kann alles. Er macht alles gut und wenn die bei mir ist, ist alles in Ordnung. Blindes, unbedingtes Vertrauen. Das ist von meiner Tochter zu mir nicht gerechtfertigt, weil ich kann nicht alles. Ich bin begrenzt, ich bin nur ein sündiger Mensch, ich bin nur sterblich. Aber so, wie meine Tochter auf mich schaut, so sollte ich, Olaf Latzel, auf meinen Herrn und Gott in Jesus Christus schauen. Und so sollst du auf unseren Herrn Jesus Christus schauen. Mit blindem, unbedingtem Vertrauen. Dieser Gott kann alles. Der hat das ganze Universum geschaffen. Dem ist nichts unmöglich. Und deine kleinen Problemchen und Sorgen kannst du alle bringen. Überhaupt kein Problem. Unser Herr Gott ist viel größer, viel mächtiger, als du dir auch nur im Entferntesten vorstellen kannst. Und zudem sollst und darfst du blindes, unbedingtes Vertrauen haben. Und wenn du das hast, darfst du Sorglosigkeit haben. Sorglosigkeit, das ist ja auch so ein Zeichen für Kinder. Wenn meine Tochter manchmal so spielt, also du denkst über nichts nach, die ist vollkommen unbedarft. Wie heute abends Abendessen am Tisch steht, wer das macht, wer putzt nicht und wer sich ums Geld kümmert nicht und wie das mit Urlaub klappt und all die Dinge auch im Koffer packen und Krankheiten, was alles passieren kann. So wie wir Menschen darüber nachdenken, Erwachsene, die kleinen Kinder nicht, die sind total sorglos. Die leben so vor sich hin und sind ganz fröhlich und glücklich. So kann und darf man leben, wenn man Jesus kennt. So muss man leben, wenn man Jesus kennt. Vollkommen sorglos. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. So ist das bei unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir in unseren Sorgen gefangen sind, wenn wir total selbstverkrümmt auf das Unsrige gucken, dann wissen wir, da glauben wir nicht wie die Kinder. Dann sind wir so im Erwachsenenglauben angekommen, aber der ist nicht gut. Wir sollen den kleinkindlichen Glauben haben, der voller Vertrauen in Sorglosigkeit wirklich da liegt. Und das ist das Nächste von kleinkindlichem Glauben. Kleinkindlicher Glauben zeichnet sich durch unverschämtes Leben aus, nicht? Also die fragen nicht, was gegeben ist. Die nehmen erstmal und die fordern. Das kennen sie auch von ihren Kindern und Enkeln nicht. Wenn die erstmal Ansprüche haben und wollen nicht, das artikulieren die ganz einwandfrei. So können wir auch zu Gott kommen. Also nicht nur, dass wir ihm vertrauen dürfen und sollen, dass wir sagen, was sagen, nein, wir können auch ganz unverschämt nehmen und auch fordern. Das ist kein Problem für diesen Gott. Bitte, so wird euch gegeben. Wir dürfen zu dem hinkommen. Und man nicht so eine falsche Scham, so wie wir irgendwo eingeladen sind, bei so einer reichen hanseatischen Familie hier in Bremen, so nach dem Motto, wir würden gerne ein Stückchen Kuchen, aber wir haben schon zwei und trauen uns nicht das dritte zu, so nach dem Motto, nein, da können wir richtig bei unserem Herrn und Gott, der guckt aber in unser Herz, dann dürfen wir alles sagen, was wir uns wünschen und was wir haben wollen, das dürfen wir tun. Weil das kleine Kinder auch machen. Doch, das hat morgen zu mir gekommen, die hat so komische, so Karten gesammelt, die mit so komischen Barbie-Puppen drauf und sowas, hat jetzt so ein ganzes Album voll. Jetzt sagt, ich will noch ein Album haben. Ich sag dir einfach so ganz unverschämt, ich will noch ein Album. Man kann natürlich sagen, so, ja, ist doch alles schon viel zu viel, du musst doch eigentlich nicht mehr so richtig pädagogisch das zu tun. Aber unser Vater dürfen wir ganz unverschämt kommen. Also, das ist kindlicher Glauben. Erstens, blindes, unbedingtes Vertrauen. Zweitens, Sorglosigkeit. Und drittens, unverschämtes Nehmen und Fordern. Das dürfen wir machen. Ja, aber wie kriegen wir das denn hin, wenn wir damit Probleme haben und merken, das haben wir nicht? Wenn du das nicht hast, blindes, unbedingtes Vertrauen, Sorglosigkeit und auch nicht unverschämt leben willst, wie kommst du hin, dass du nicht so wie ein Kind vor einem Allmächtigen stehst? Das kriegst du nur durch den Heiligen Geist. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Kindlichen Glauben kriegen wir durch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wir haben einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Vater unser, das heißt ja im Prinzip Papi. Das ist ja für den Juden eine Katastrophe, was Jesus hier sagt, der Vater unser. Vater unser, lieber Papi.
So sollen wir vor Gott stehen, wie vor einem Vater, wie ein kleines Kind vor seinem Vater. Und das macht uns der Heilige Geist, dass wir so rufen. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Es ist der Geist, der uns zu Kindern Gottes macht und auch der Geist, der uns dieses kindliche Gemüt gibt. Unser eigener Geist, unser alter Adam, nicht, der guckt nur auf das Irdische. Der hat Gott nicht im Blick. Aber der Geist Gottes, der Heilige Geist, der lässt uns zum Kind Gottes werden. Und dann stehen wir wie ein Kind vorm Vater. Dann haben wir auf einmal Vertrauen. Dann sind wir sorglos. Und dann dürfen wir auch ganz unverschämt fordern und nehmen. Ich habe Ihnen zu Beginn dieses Gottesdienstes nicht umsonst dieses Wort aus Psalm 42 zugerufen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Herr, auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Der Psalmbeter, der steht wie ein kleines Kind vor Gott, das merkt man wirklich hier. Was betrübst du überhaupt, meine Seele? Was soll er sein? Alle Probleme, ist doch kein Problem. Gott ist da. Und ich werde ihm bald danken für all die Hilfe, die er mir geschenkt hat. Das ist kleinkindlicher Glaube. Und den sollst du haben. Das sagst du uns dieses Evangelium. Das sagt das Evangelium dir für deine Situation zu. Du sollst glauben wie ein kleines Kind. Das kannst du nicht selber machen. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Und wenn du merkst, ich kann so nicht glauben, ich habe das nicht, ich lasse mich immer wieder gefangen nehmen von dieser Welt, mit all ihren Schwierigkeiten, mit all den Dingen, die mich runterbringen, dann setz dich hin und bitte Gott um seinen Geist und sag, Herr, du siehst mich in meinem Versagen, in meiner Sündhaftigkeit. Du siehst, dass ich mich immer wieder nur den anderen Dingen zuwende. Ich kann kaum so glauben. Hilf meinem Unglauben und gib mir deinen Heiligen Geist. Hilf meinem Unglauben und gib mir deinen Heiligen Geist. Und wenn du das wirklich von gläubigem Herzen betest und dann wirklich im Wort und am Herrn bleibst, dann wirst du sehen, wie der Herr dich durch seinen Geist verwandelt zu solch einem Gläubigen, der wie ein kleines Kind ist, der diesem Herrn Jesus Christus vertraut, wie ein kleiner Junge seinem Vater. Es ruft Jesus dir zu, dass du so glauben sollst. Und ich wünsche dir das, dass du in die nächste Zeit gehst, wirklich mit so einem ganz infantilen Kleinkinderglauben, der von Gott alles erwartet, der auf Gott alles setzt. Er sagt, mir kann gar nichts passieren, weil ich an der Hand dieses großartigen Gottes in Jesus Christus gehe. Drei Punkte aus diesem Evangelium, die Gott dir zuruft. Erstens, du sollst Kinder zu Jesus bringen. Zweitens, du sollst Kinder nicht behindern. Und drittens, du sollst an Gott glauben, wie es ein kleines Kind tut. Möge unser Herr und Gott diese Worte an dir segnen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Auferstand.